90% aller Essen weltweit werden von Frauen zubereitet. Aber in dem Bereich, wo es dann eben um Sterne oder andere Auszeichnungen geht, da tummeln sich plötzlich die Männer und da gibt es plötzlich ganz wenige Frauen. Da ist es so in Deutschland, dass wir über 300 Sterneköche haben und weniger als 10 davon sind Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin zurück aus meiner etwas verlängerten Sommerpause und ich freue mich sehr, dass ich zum Einstieg in meine neue Staffel eine ganz besondere Gästin heute bei mir begrüßen darf. Das ist nämlich Patricia Bröhm. Sie ist seit 20 Jahren Autorin für deutsche und Schweizer Medien zu den Themen Kulinarik, Gastronomie und Hotellerie, war von 2012 bis 2020, also 8 Jahre lang, Chefredakteurin des Gourmet Deutschlands und jetzt ist sie nicht nur Herausgeberin des kulinarischen Online-Magazins Chefsreporter, sondern auch Autorin bei Der Feinschmecker und auch gastronomische Beraterin. Liebe Patricia, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du den Weg hierher gefunden hast aus dem weiten München zu mir nach Berlin, zu den Wildschweinchen und Füchsen, die nachher wahrscheinlich wieder im Dunkeln hier feiern. Du bist auch nicht nur alleine angereist, sondern hast auch ein schönes Fläschchen Champagner mitgebracht, was ich ganz, ganz toll finde.
Ja.
Und ich würde sagen, wir stoßen vielleicht einmal an, um vielleicht zu sagen, willkommen hier bei mir im Grunewald.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht magst du uns auch was drüber zu erzählen, weil ich habe ihn persönlich noch nicht getrunken und ich finde es sehr, sehr spannend.
Ja, sehr gern. Das ist ein Champagner, der sozusagen zu unserem heutigen Thema passt oder zum Thema deines Podcasts. Es ist nämlich ein Champagner aus einem kleinen, unabhängigen Champagnerhaus, das von einer Frau geführt wird. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich ihn ausgesucht habe, sondern der erste und wichtigste Grund ist natürlich, dass mir dieser Champagner sehr gut schmeckt. Das ist ein Blanc de Blanc. Die Trauben kommen alle aus dem Dorf Chouy, wo das Champagnerhaus A.R. Le Noble sitzt. Und es sind alles Grand Cru-Lagen und es ist eben ein 100% Chardonnay. Und er hat eine sehr schöne Mineralik, aber auch schöne Fruchtnoten, Zitrusfrüchte. Und er ist am Gaumensee, hat dann so eine schöne Intensität, die mir sehr gut gefällt. Das kommt daher, dass A.R. Le Noble alle Reserveweine, also das hier ist der Jahrgang 2016 und der enthält dann aber 30% Reserveweine. Das heißt also ältere Weine, die bei A.R. Le Noble grundsätzlich in der Magnum reifen und daher eben diese schöne Intensität und Fülle.
Das kann man mal machen, ja. In der Magnum reifen. Ach, sehr, sehr schön.
Und das ist eben, also mir gefällt der Champagner deswegen auch so gut, weil ich finde, es ist ein toller Aperitif-Champagner oder auch mal so an einem Nachmittag, wie wir das jetzt tun. Ja, er hat auch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man sagen. Und wie gesagt, der zweite Grund ist eben, dass dieses Champagnerhaus A.R. Le Noble von Anne Malassagne geleitet wird. Sie hat in den frühen 1990er Jahren das Weingut ihrer Familie übernommen, beziehungsweise musste es von einem Tag auf den anderen übernehmen, weil ihr Vater sehr krank wurde. Und sie war damals 28, hatte eigentlich eine sehr erfolgreiche Karriere bei L'Oréal als Controllerin schon in vollem Gange und musste sich dann eben entscheiden, hat sich dafür entschieden, das Champagnerhaus in der Familie zu halten und hat das sehr, sehr erfolgreich weiterentwickelt. Und sie ist aber auch eine Frau, die einiges darüber erzählen kann, wie, wie es vor allem damals in den 90er Jahren noch alles andere als üblich war, dass ein Champagnerhaus eben von einer Frau geführt wird. Sie hat dann, also die ersten 10 Jahre, sagt sie, waren sehr hart. Sie hat dann ihren jüngeren Bruder mit reingenommen, der hat Önologie studiert und ist heute der Kellermeister. Und es war dann oft so, wenn die beiden zusammen zum Beispiel zu Verkostungen gefahren sind, um ihr Champagner vorzustellen, dann haben die Gäste meistens gedacht, sie sei die Assistentin oder sie sei dabei, um die Weine zu entkorken und die Gläser einzuschenken. Und sie sagt selbst, das ist inzwischen wesentlich besser geworden. Es hat sich viel getan, auch in der Champagne. Aber sie ist eben der Meinung, man sollte, also sie möchte einfach jungen Frauen heute diesen Weg, den sie gegangen ist, der durchaus ein harter Weg war, den möchte sie ihnen so ein bisschen ersparen und hat deswegen ein Netzwerk gegründet, ein Frauennetzwerk, das nennt sich La Transmission. Das heißt auf Französisch so die Weitergabe von Wissen an die nächste Generation. Und ich glaube, das sind etwa 10 Mitglieder mittlerweile. Das sind einige sehr, also einige Chefinnen sehr namhafter Champagnerhäuser dabei, wie zum Beispiel Krug, Bruno Paillard oder Tétinger. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich da doch was tut. Ich habe über das Thema letzten Samstag in der Süddeutschen Zeitung auch eine Reportage geschrieben und in dem Zusammenhang habe ich eben auch die Champagner von A.R. Le Noble wieder probiert und mir gedacht, das passt heute perfekt.
Perfekt, der ist wirklich wunderschön, ja. Also ich liebe ja Blanc de Blanc Champagner sowieso und das ist ein ganz, ganz feiner und trotzdem, der hat so eine ganz schöne Würzigkeit. Mhm. Also ihr könnt alle ein bisschen neidisch sein, wenn ihr jetzt zuhört. Wir genießen wirklich was ganz, ganz Tolles. Dann nehme ich doch noch einen Schluck. Als ich den Podcast vorbereitet habe mit dir, ist mir eine Frage gleich in den Kopf geschossen. Ich habe gesehen, dass du studiert hast und zwei verschiedene Fächer und habe mich gefragt, wie du von da aus eigentlich überhaupt in die ganze Thematik reingekommen bist. Weil es ist ja nicht nur dein Beruf, sondern es ist auch deine große Leidenschaft und deine Berufung. Also so kommt das zu mir rüber und es füllt ja dein ganzes Leben. Ja. Es ist ja dein Leben. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du das von einer Sekunde auf die andere beschlossen oder ja, wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, sowas entwickelt sich ja meistens über die Jahre. Also ich habe Romanistik und Anglistik studiert in Genf und damals hat vielleicht auch die Begeisterung für dieses Thema Kulinarik und Wein begonnen, weil wir von Genf aus sehr oft natürlich einfach über die Grenze nach Frankreich gefahren sind zum Essen gehen. Damals natürlich noch nicht so auf Spitzenniveau, sondern eher so kleine Bistros, Brasserien, aber so hat eigentlich diese Liebe zur französischen Küche angefangen und zum Wein. Und ja, später, als ich dann im Journalismus gearbeitet habe, da ist ja das Schöne, dass wir Journalisten uns eigentlich immer die Thematik aussuchen können als berufliches Thema, die uns auch privat interessiert oder die einfach den eigenen Interessen am nächsten kommt. Und ich habe in den 90er Jahren ein paar Jahre das Reiseressort bei Marie Claire geleitet. Das war damals eine sehr schöne Frauenzeitschrift mit Anspruch, mit tollen Reportagen und hatte dadurch die Möglichkeit, auch weltweit viel unterwegs zu sein und essen zu gehen. Und ich habe mich dann im Jahr 2000 selbstständig gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich angefangen, sehr gezielt über Kulinarik, Gastronomie und Wein zu schreiben. Habe damals auch angefangen, für den Feinschmecker zu schreiben zu diesen Themen, für die Süddeutsche Zeitung. Und ja, im Laufe der Jahre waren das viele verschiedene Medien in Deutschland und der Schweiz. Und irgendwann kam dann der Gumio dazu. Das kam so, dass ich damals für die Süddeutsche Zeitung immer berichtet habe über das Erscheinen des Michelin und des Gumio jedes Jahr. Und so kam ich eben auch auf die Gumio-Präsentationen und dort habe ich Manfred Kohnke kennengelernt, den sehr, sehr langjährigen Chefredakteur des Gumio, fast 30 Jahre. Und er hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, Testerin zu werden. Und ich habe dann 5 Jahre für ihn getestet, also für den Gumio getestet. Und dann hat es sich ergeben, dass ich seine Nachfolgerin wurde. Das war im Jahr 2012.
Wahnsinn. Mhm. Es muss doch eigentlich verrückt sein. Das hast du dir ja wahrscheinlich nie so gedacht, dass das mal so kommt.
Das ist ja oft so im Leben. Das geht so in kleinen Schritten.
Natürlich, das entwickelt sich.
Ding führt zum nächsten. Und ich hatte damals ja auch schon viele Jahre Restaurants getestet. Also zuerst für den Feinschmecker und dann kam eben der Gumio dazu. Und ja, insofern war das eigentlich, hat sich das immer so weiterentwickelt und so kam es dann dazu.
Und du hast mit Sicherheit sehr, sehr viel gesehen und erlebt. Hattest du das Gefühl, als du dann Chefredakteurin wurdest vom Gumio, dass es da für die Menschen um dich herum oder generell so ein Problem gab, weil du eine Frau bist? Oder hast du da durchaus eine positive Erfahrung gemacht?
Also, das hat, glaube ich, jetzt in dem Zusammenhang nicht wirklich eine Rolle gespielt, welches Geschlecht ich habe. Es gibt natürlich immer Neider, das ist klar, wenn man so eine Position hat. Und natürlich gab es viele Männer, die der Meinung waren, dass sie der viel, viel bessere Nachfolger gewesen wären. Ist auch klar. Aber ja, im Grunde habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das Frausein da in dem Zusammenhang wirklich eine Rolle spielt. Und im Journalismus ist man ja eigentlich oder allgemein in der Kommunikationsbranche zum Glück da schon recht weit, was die Verteilung von Posten zwischen Männern und Frauen angeht. Also weiter als in der gehobenen Gastronomie.
Ja, genau. Das wäre jetzt so etwas gewesen, wo ich jetzt nachgehakt hätte. Beziehungsweise, was ist ja offensichtlich, deswegen mache ich ja auch den Podcast. Es ist ja so, dass wir nach wie vor viele Küchenchefsposten von Männern oder leitenden Küchenposten immer noch von Männern geführt werden. Ich hatte ja auch in einigen Podcasts in der Vergangenheit auch immer ein bisschen geschaut, wo kommt das her, warum ist das so? Und da haben wir natürlich in die sozialen Strukturen geschaut und dass es eben auch was mit den Arbeitszeiten zu tun hat und dass man dann als Frau ja auch sich oft entscheiden muss zwischen Karriere oder Familie. Mhm. Siehst du das so ähnlich und siehst du da eine Veränderung? Weil du hast so viel Erfahrung, du hast so viel gesehen und du reist ja immer noch so wahnsinnig viel. Mhm. Siehst du da eine Tendenz in eine der beiden Richtungen?
Ich denke, das Thema ist auf jeden Fall da. Das ist ein Thema, das eigentlich auch die gehobene Gastronomie schon lange beschäftigt, dass einfach zu wenige Frauen damit spielen. Ich habe mir noch mal eine Zahl ausgesucht, die ich eigentlich sehr wirklich in einem nicht sehr erfreulichen Sinne verblüffend finde, und zwar 90% aller Essen weltweit werden von Frauen zubereitet. Aber in dem Bereich, wo es dann eben um Sterne oder andere Auszeichnungen geht, da tummeln sich plötzlich die Männer und da gibt's plötzlich ganz wenige Frauen. Das kann man auch sehen, wenn man jetzt mal den Michelin als Maßstab nehmen will. Da ist es so in Deutschland, dass wir über 300 Sterneköche haben in Deutschland und weniger als 10 davon sind Frauen. Oder ja, weniger als 10 dieser Restaurants.
Könnt mich jetzt nicht sehen, ich schüttel gerade den Kopf und nicht unbedingt mit so einem Aha, das ist ja super, sondern das ist halt schon alarmierend auf jeden Fall.
Es hat eben all diese traditionellen Gründe, die du gerade schon angesprochen hast. Also es gibt aus meiner Sicht eigentlich und aus meinen Gesprächen mit vielen Köchinnen eigentlich zwei Hauptgründe. Der eine ist natürlich, dass Frauen sich irgendwann im Laufe ihrer beruflichen Karriere entscheiden müssen, immer noch in vielen Fällen zwischen dem Thema Familie und Beruf. Also das ist in der Gastronomie eben besonders krass durch die Arbeitszeiten, dass man eben am Wochenende arbeitet, dass man abends arbeitet. Also all die Zeiten, die meisten Menschen mit ihrer Familie verbringen. Und das ist für Frauen einfach sehr, sehr schwer darstellbar, gerade im Bereich Spitzengastronomie ist das fast nicht möglich, den Einsatz zu bringen, der da eben gefordert ist, wenn man nebenbei vielleicht kleine Kinder hat, um die man sich kümmert. Die einzigen Fälle eigentlich, die ich kenne, wo das erfolgreich gelingt, ist meistens in klassischen Familienbetrieben. Weil da ist natürlich ein anderes Verständnis da. Da sind meistens auch mehrere Generationen, die zusammenarbeiten. Und dann gibt es vielleicht die Großmutter oder die Tante, irgendjemand, der da eben auch gerne einspricht. Oder natürlich auch der Onkel oder der Großvater. Das ist eben die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass man leider auch sagen muss, das ist zwar in den letzten 20 Jahren viel, viel besser geworden, dieses berühmte Thema, das Arbeitsklima und auch das Gesprächsniveau in den Küchen.
Das ist eine schöne Formulierung.
Ja, sehr schön. Und da gibt es schon wirklich große Verbesserungen. Es gibt inzwischen zahlreiche Küchen, wo das kein Problem mehr ist, aber es gibt leider auch noch viele Küchen, wo immer noch so ein ziemlicher Machismo vorherrscht und wo einfach die Sprache auch so ist, dass man sich da als Frau schwer tut. Man hat eigentlich nur zwei Optionen als Frau. Entweder man hört einfach weg oder man ist so schlagfertig und selbstbewusst, dass man da jeweils sofort Kontra geben kann. Und beides ist natürlich nicht jedem gegeben. Und das ist einfach wohl der Grund, warum dieser Job für viele junge Frauen nicht besonders attraktiv ist.
Ja, da muss ich dir leider recht geben. Also ich denke, beim zweiten Punkt empfinde ich das so, dass es da einen großen Aufbruch gibt. Dass
hoffentlich.
Ich empfinde das so, also es ist ja so, dass man viel hört, auch von Kollegen und in der Kommunikation all diese Dinge jetzt ein Glück in ganz, 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 ganz vielen Betrieben ganz anders gehandhabt werden. Es gibt leider noch den einen oder anderen, der immer noch nicht aufgewacht ist, aber es sind halt auch diejenigen, die dann wahrscheinlich am Ende eben auch ohne Mitarbeiter zurückbleiben, weil die Auswahl ist inzwischen so groß an guten Arbeitgebern in Deutschland, die eben einen guten, angemessenen Ton im Arbeitsklima in Küche und Service haben und die eben Respekt und alle anderen Sachen nicht als Ausnahmesituation sehen, sondern da gehört es einfach zum ganz normalen guten Ton, wie man sich das vorstellen sollte. Ja. Ich denke, das ist etwas, was auf einem ganz, ganz, ganz guten Weg ist und sich auch durchsetzen wird, einfach aufgrund dessen, weil die Mitarbeiter heutzutage ein Glück so selbstbewusst sind, dass sie dann auch sagen, nee, dann gehe ich. Das habe ich gar nicht mehr nötig. Ja. Das ist gut. Die neue Generation von jungen Frauen und Männern auch, die sind ein Glück anders aufgewachsen und die haben dieses Selbstbewusstsein und das finde ich wunderbar. Die andere Problematik natürlich, die du als allererstes angesprochen hast, das mit den Arbeitszeiten, das ist natürlich etwas, Das können wir halt nicht ändern. Nee,
das ist ein bisschen systemimmanent.
Genau. Ist schwierig. Also
da müsste man eben andere, ja, vielleicht Teilzeitmodelle finden, Gleitzeitmodelle. Aber da, das ist klar. Also das ist in diesem, gerade in der heutigen Situation, wo natürlich nach der Pandemie sowieso alle Gastronomiebetriebe kämpfen wo die Mitarbeiter auch besonders knapp geworden sind, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Ja, weil wir eben auch, irgendjemand, habe ich gelesen, hat geschrieben 20%, aber ich bin mir sicher, dass es mindestens 30% Abwanderung sind in unserer Branche.
Mhm. Ja.
Aufgrund dessen, weil viele eben in der zu Pandemiezeiten in den Lockdowns zu Hause bleiben mussten.
Mhm.
Und es war jetzt bei uns im Betrieb ja nicht so. Wir haben ja gut zu tun gehabt durch den Lieferservice.
Ja.
Aber viele haben das ja auch nicht gemacht und haben ihre Mitarbeiter halt zu Hause gelassen. Und sehr viele haben auch Geschmack daran gefunden, weil sie eben vielleicht auch schon seit Jugend an in dem Beruf gearbeitet haben, in den Berufen gearbeitet haben und das genossen haben, dass sie am Wochenende zu Hause sind und Zeit mit den Kindern verbringen können, sage ich jetzt mal so ganz direkt.
Klar.
Aber das gilt ja, wenn man das so weiterbricht, auch für andere Berufe wie in den Arztberufen oder Feuerwehr, Frauen, Männer und Polizistinnen, die sind ja auch alle im Schichtdienst. Mhm. Da können wir auch nicht alle beschließen, wir bleiben jetzt zu Hause, machen jetzt einen Bürojob. Also ich finde, das ganz, ganz Wichtige ist, wir dürfen unsere Leidenschaft nicht vergessen, das Gastgeben, ob ich jetzt in der Küche arbeite oder im Service, dass ich etwas tue für die Gäste. Und das müssen wir als Arbeitgeber, wir müssen die Mitarbeiter motivieren, das ist momentan einfach unsere Aufgabe, diese Leidenschaft wiederzufinden, die sie natürlich auch in der Pandemiezeit verloren haben, weil da so eine gewisse, für alle so eine gewisse Frustration ja auch eingekehrt ist, dass man dazu gezwungen zu sein, seinen Beruf nicht mehr ausüben zu dürfen, ist, glaube ich, so auch das Allerschlimmste, was einem eigentlich passieren kann, gerade wenn man das mit Leidenschaft macht.
Ja.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt alle ganz, ganz positiv denken und als Vorbild auch da fungieren. Und was das Thema mit den Arbeitszeiten angeht, da finde ich die Idee mit der Gleitzeit oder der Teilzeit natürlich sehr, sehr gut. Man müsste halt natürlich immer schauen, wie kann man sowas praktizieren.
Klar, klar. Das ist sicher auch in, schätze ich mal, eigentlich in kleinen Betrieben, wo man sich kennt und wo man im täglichen miteinander sowieso einfach mehr miteinander spricht und dass Dinge vielleicht auch mal von Tag zu Tag so ein bisschen besprechen kann, würde ich mir vorstellen, dass das einfacher umzusetzen ist, als jetzt in einem großen Hotel zum Beispiel, das zu einer internationalen Gruppe gehört, wo es einfach bestimmte Richtlinien gibt und wo man das einfach weniger flexibel handhaben kann. Aber ich denke auch, dass gerade durch die Pandemie mit all ihren Entwicklungen, die sie gebracht hat, eigentlich auch, also die Lücke hat sich einfach vergrößert im Arbeitsmarkt Gastronomie, dramatisch vergrößert. Und umso mehr ist das jetzt eine Situation, wo man eigentlich sich bemühen müsste, junge Frauen anzusprechen und für diese Branche zu gewinnen, weil da liegt einfach noch ein ganz großes Potenzial brach bei den Frauen. Und das wird aber nur eben über gewisse Veränderungen funktionieren.
Das stimmt. Es ist ja so, du kommst ja aus München und da gibt es ja eine ganz tolle Entwicklung. Da haben sich
das
ja, glaube ich, zwei Frauen, glaube ich, selbstständig gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Eine als Köchinnen. Eine angestellt, ja. Also in München haben wir tatsächlich im Moment anscheinend einen tollen Nährboden für weibliche Karrieren in der Spitzengastronomie. Das ist, ich schätze mal, das ist jetzt ein bisschen auch Zufall, diese Entwicklung, hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass München eine sehr gut gewachsene gastronomische Struktur gerade auch im Spitzenbereich hat, weil München einfach schon seit den 70er Jahren eigentlich ja, in der deutschen Spitze mitspielt, seit damals 1971 das Tantris eröffnete, ist München da einfach sehr, ja, sehr gut platziert und ist tatsächlich jetzt eben im Frühsommer, also nach Ende des Lockdowns, sind gleich zwei sehr vielversprechende Frauen an den Start gegangen, nämlich zum einen Sigi Schelling, die ganz viele Stammgäste noch kennen und schätzen aus ihrer Zeit im Tantris, wo sie die letzten 14 Jahre, glaube ich, als Sous-Chefin mit Hans Haas zusammengearbeitet hat. Und Hans Haas hat immer gesagt, die Sigi ist meine rechte Hand und meine linke. Also er hat ihr auch sehr vertraut und sie hat sehr selbstständig gearbeitet, hat da wirklich auch zum Teil die Küche geschmissen. Und sie hat sich jetzt selbstständig gemacht mit dem Wernickhof Sigi Schelling in Schwabing, dieses schöne alte Lokal, in dem vorher Toru Nakamura zwei Sterne erkocht hatte. Insofern ist da eine sehr gute Aura schon in diesen
sehr
Mauern.
Schön.
Und sie ist auch sehr vielversprechend gestartet. Also sie ist, glaube ich, jetzt schon bis tief in, also wir sprechen jetzt Ende August, Mitte August und sie ist schon bis in den Oktober rein ausgebucht.
Ui, da muss man sich heranhalten.
Ja, ja.
Da muss man gut planen, wenn man nach München kommt.
Ja, und dann gibt es tatsächlich zwei weitere junge Frauen. Die eine ist schon gestartet, das ist Nathalie Leblanc, die auch seit Ende des Lockdowns im Les Deux, das auch zuletzt mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet war. Da ist sie jetzt Küchenchefin geworden. Und zwar, das ist auch ganz interessant und denke ich mal auch so ein bisschen, das zeigt auch, dass man einfach neue Wege da auch gehen kann, anders denken kann. Das ist eine Doppelspitze. Also sie teilt sich diese Funktion mit ihrem Kollegen Gregor Goncharov, der war vorher schon Sous-Chef im Les Deux. Und Nathalie Leblanc bringt auch sehr guten Hintergrund mit. Sie war die letzten 4 Jahre Sous-Chefin von Jan Hartwig.
Ach.
Und die beiden führen jetzt gemeinsam das Les Deux, das ja aus zwei Restaurants besteht, also das Gourmet-Restaurant oben und die Brasserie unten.
Mhm.
Und ich denke, da kann man auch einiges erwarten. Und voraussichtlich im Oktober wird dann noch eine junge Frau an den Start gehen, nämlich...
bei euch in München ist was los.
Das wird zum Berlin mal ein Beispiel für nehmen.
Das ist Virginie Prota, eine Französin, die im neuen Tantris, das ja voraussichtlich irgendwann im Oktober eröffnen wird, wird sie eines, das Tantris wird in Zukunft ja aus zwei Restaurants bestehen, das Tantris und das Tantris DNA. Und sie wird das Restaurant Tantris DNA führen als Küchenchefin. Und sie kommt aus Frankreich, hat das Institut Paul Bocuse in Lyon besucht und ist auch Ende 20 und ja, übernimmt da auch eine sehr spannende Position.
Ja, und weil das Tantris DNA, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen zu haben, wird ja das Restaurant sein, wo die alten Klassiker serviert werden.
Genau, das knüpft eigentlich so ein bisschen an klassische Werte an. Zum einen auch klassische Gerichte aus der Geschichte des Tantris, zum Beispiel das Kalbsbries Humor von Eckhard Witzigmann. Solche berühmten Gerichte sollen da wieder aufgelegt werden, aber man will eben auch an so alte gastronomische, sehr schöne Traditionen wieder anknüpfen, wie zum Beispiel, dass wieder mehr, also auch klassischere Garmethoden, mehr wieder im Ganzen gegart wird, Fisch oder Fleisch, und dann am Tisch vor den Augen der Gäste tranchiert oder filetiert. Es wird auch wieder einen schönen Käsewagen geben und es wird einen Dessertwagen geben. Also es wird wirklich so ein bisschen eine Rückkehr zu den Klassikern. Und ich glaube, das passt auch sehr gut in die Zeit.
Ah, oh, schön. Es wird wahrscheinlich eins dieser Restaurants, wo man dann wirklich sich auch richtig für schick macht und dann wirklich so einen Abend verbringt, der wie so eine Erholung ist, wie so ein kleiner Mini-Urlaub,
rundum verwöhnt. Mhm. Ich meine, mit Käsewagen und Dessertwagen, da fand ich ja auch alles so schwer. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals im Bamberger Reiter, als ich da meine Ausbildung gemacht habe, habe ich den immer in den Abenden, wo ich da gearbeitet habe, dann den Käsewagen betreut. Und wir hatten, glaube ich, 30 oder 35 Sorten mindestens
das waren
immer
noch
drauf. Und dann, ich habe mir, ich glaube, 10 Käsebücher gekauft und habe wirklich nachts bin ich mit dem Käsebuch auf der Nase eingeschlafen und morgens wieder damit aufgewacht, weil man wollte ja auch perfekt sein, weil die Gäste, die da hingekommen sind, die wollten ja auch einfach das ganze Erlebnis. Man wollte ja zeigen, man kann das. Und dann habe ich halt die ganzen Namen und dann wusste ich auch damals die Fettgehalte und die Dörfer, wo die herkommen und wie die hergestellt wurden. Und natürlich Kuhmilchziege und den Aufbau hier und wieder alles wegpacken. Das hat ja einen Käsewagen aufzubauen, das ist ja schon so, man zelebriert das ja selber dann, weil es so schön ist, die einzelnen Käse darauf zu packen und genau an die richtige Stelle. Und wenn man dann den Teller hat und dem Gast sagt, bitte essen Sie ein Käse-Mozzarella.
Und das ist sowas Schönes und in Frankreich ist das ja noch, da ist es auch zurückgegangen, aber man findet das noch öfters, aber in Deutschland ist das fast völlig aus der Mode gekommen, weil so einen sehr guten Käsewagen zu unterhalten und zu pflegen, das weißt du ja am besten,
oh, das kostet
viel
Geld.
Zeit und Geld.
Geld vor allen Dingen auch.
Geld, ja. Und also der Einzige eigentlich, der mir einfällt, der so richtig opulent noch ist, ist im Restaurant Barreis in Bayersbronn. Also die haben Dutzende von Käse noch auf ihrem Käsewagen. Und in den meisten Restaurants ist das mittlerweile, aber wenn es überhaupt eine Käseauswahl gibt, dann ist es so ein Brett, wo dann vielleicht so, also wenn da 10, 12 Käse drauf liegen, ist das schon viel.
Ja.
Insofern ist das... finde ich das klasse,
das also, auch wenn schön,
jemand
wenn man das weiß,
diese Tradition wieder belebt.
Ja, und dann freut man sich auch drauf, wenn man so ein tolles Erlebnis erwarten kann. Das ist dann natürlich auch wieder ein Highlight als Gast, dass man wieder mal was ganz anderes sieht und erleben darf. Mhm. Und insofern finde ich das eine tolle Idee.
Ja.
Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es dann so weit ist.
Genau, dann kommst du in München besuchen.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich werde ja jetzt mit dem Podcast ein bisschen mehr endlich mal meine Flügel ausspreizen und
drauf
reisen gehen.
Schön.
Weil jetzt ist ja die Pandemie im Gröbsten vorbei und der Virus ist ja auch ein Teil unseres Lebens. Und ich möchte gerne noch viele tolle Frauen in meinen Podcast einladen, aber ich werde dann hinfahren. Ich überlege, ich kann das ja auch immer mit einem schönen Restaurantbesuch verbinden. Ich esse ja selber so gerne, dass ich dachte, ja, das ist jetzt mal Zeit, mal ein bisschen aus Berlin herauszugehen. Und da kommen bestimmt ein paar sehr, sehr schöne Gespräche auf uns alle zu.
Auf jeden Fall. Also da habe ich schon einige Ideen.
Ja, wunderbar.
wo ich dich
sehr gerne inspirieren.
Hinempfehlen würde.
Gerne. Sehr schön. Wenn wir dieses Thema Frauen, die wir ja fördern wollen, auch durch solche Gespräche, wie wir sie so führen, motivieren wollen, was gibt es denn, was wir Schönes erzählen können, warum sie in diese Branche reingehen sollten? Fällt dir spontan was ein?
Es ist ja eigentlich eine ganz großartige Branche. Also ich glaube, jeder, der mit Gastronomie zu tun hat und ich gehöre ja als Journalistin und Gastronomiekritikerin eigentlich nur so am Rande dazu, aber genügend, um eben viel auch so von dem, einfach von dem Geist und dem, diesem tollen Zusammenhalt, der in dieser Branche existiert, mitzukriegen und auch von der Lebensfreude. Also ich glaube, das ist eigentlich eine Branche, die sehr, sehr viel zu bieten hat. So an, es ist wirklich auch ein, also es gibt sehr viele inoffizielle Netzwerke. Also man ist, glaube ich, in dieser Branche, wenn man einmal drin ist und eine gewisse Zeit darin gearbeitet hat, ist man eigentlich, egal in welche Stadt man fährt, man kennt immer Leute,
stimmt,
kennt Kollegen, andere Gastronomen oder Produzenten und kann immer irgendwo anknüpfen, irgendwo essen gehen, irgendwo mal eine Verkostung machen.
Ja, in der Gastronomie zu arbeiten ist ja auch immer irgendwie wie eine Reise, finde ich. Weil man immer ganz viel erleben kann. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel in dem Beruf arbeitet oder so wie du den beschreibt und begleitet. Mhm. Es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel Artikel schreibst, dann besuchst du ja auch Produzenten. Das mache ich ja zum Beispiel jetzt als Gastronomin ja auch. Dass man Weingüter besucht, dass man Käseproduzenten oder Fleischproduzenten und diesen diesen Zahn der Zeit einfach auch mitbekommt und sich ja selber jedes Mal eigentlich wieder weiterbildet. Und ich glaube, das ist auch das Interessante, wenn man in dieses Ganze mit einsteigt, dass es so viel zu entdecken gibt. Und das ist, wir stehen ja nicht. Wir entwickeln uns ja immer weiter. Und wenn man jetzt so die Trends sieht, und das wäre jetzt auch die nächste Frage, die ich eigentlich stellen würde, siehst du irgendwelche Trends? Den Trend, den ich weiterhin sehe, ist ja diese, dass man nachhaltiger arbeitet und dass man mehr auch auf die Produkte und Produzenten zurückgreift in seiner Region, was ich eine ganz fantastische Entwicklung finde, die in Berlin sehr, sehr stark ist. Also es sind ganz, ganz viele Restaurants, die jetzt gerade in der Pandemie zwischen den Lockdowns oder gerade jetzt nach dem Lockdown, die haben halt alle gewartet, dass es endlich aufgemacht werden darf, geöffnet haben. Und ich habe dadurch, dass ich das Problem mit dem Fuß habe und der OP, ich kann zwar nicht laufen, dafür kann ich essen und habe jetzt endlich mal Zeit, ganz viel essen zu gehen und habe mich so gefreut, dass dieses Bewusstsein so stark geworden ist und dass man wirklich Fleisch und regionalen Fisch bekommt und Fleisch vom aus dem Umland und dass wirklich geachtet darauf wird, auf die Produkte und dass auch dieses wieder zurückkommt, dass man auf den Markt einkaufen geht und dann daraus Menüs kreiert, Vielgangmenüs. Und ist das ein Trend, den du auch so beobachtest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo es zu kurz nach, also wir stecken ja noch mittendrin in der Pandemie und deswegen gibt es im Moment, also es ist im Moment nicht die Zeit für brandneue Trends oder irgendwelche Trends, die plötzlich irgendwo aufpoppen. Ich glaube, die meisten Gastronomen sind viel zu sehr im Moment mit dem eigenen Überleben beschäftigt und auch dabei, sich teilweise neu zu erfinden, neu zu strukturieren, wie schon gesagt, neue Mitarbeiter zu finden. Und deswegen glaube ich, ist es im Moment eher so eine Konsolidierung von Entwicklungen, die vorher schon zu beobachten waren und die uns schon eigentlich einige Jahre begleiten. Und da ist natürlich an allererster Stelle, wie du sagst, das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja eigentlich längst mehr als ein Trend. Das wird einfach bleiben. Die Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten, das ist tatsächlich auch etwas, was sich in den letzten, würde ich mal sagen, so 10, 15 Jahren ganz enorm entwickelt hat in Deutschland. Noch so um die Jahrtausendwende haben viele Köche immer noch so ein bisschen immer nach Frankreich geschielt und es ging immer darum, ein Pauillac-Lamm zu servieren oder ein Bresshuhn, eine Bresstaube und Fisch und Austern und Hummer aus der Bretagne. Also die richtig wertigen Labels kamen immer aus Frankreich und das hat sich komplett geändert eigentlich. Also jetzt ist es tatsächlich eher so, dass die meisten Köche eben gerne regionale Produzenten auf ihren Speisekarten nennen und es gibt einfach mittlerweile auch sehr, sehr gute Produkte in Deutschland, also in allen Bereichen, die du ja auch schon genannt hast. Und das ist etwas, was sich auf jeden Fall einfach halten wird und sicher auch noch stärker wird. Zumal natürlich jetzt auch viele Gastronomen in der Pandemie die Erfahrung gemacht haben, dass internationale Lieferketten recht anfällig sind und definitiv einfach mal kurz zusammenbrechen können. Genau. Und dann steht man da. Und das ist natürlich unpraktisch, wenn man jetzt gerade auf den Lachs aus Neuseeland oder auf die Jakobsmuscheln aus Norwegen wartet. Während eben, wenn man mit einer Fischzucht zusammenarbeitet, die ein paar Dutzend Kilometer entfernt ist, dann kann man da einfach anders agieren. Und ich glaube aber, ein anderes Thema, was jetzt weniger die Küche betrifft, sondern mehr das Gesamterlebnis Gastronomie, das auch schon sich seit einigen Jahren anbahnt und jetzt aber auch noch, denke ich, durch die Pandemie so richtig an Fahrt aufgenommen hat, ist auch das Thema, wie fühlt man sich als Gast in einem Restaurant? Also so ein bisschen das Thema Casual Dining und Casual Fine Dining, dass eben viele Gäste heute es nicht mehr so attraktiv finden, sich irgendwelchen Zwängen in einem Restaurant zu unterwerfen. Also seien es jetzt Kleidungszwänge, die oft ja reell gar nicht so existieren, aber in den Köpfen vieler Menschen noch so ein bisschen verankert sind. Oder eben auch einfach auch so vom Ambiente her. Und ich freue mich immer unheimlich, wenn ich in einem Spitzenrestaurant sitze und da ist eine tolle Stimmung. Und also ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, aber wenn man bei euch im Restaurant Tim Raue sitzt, dann ist das eben genauso. Das ist ein Fine-Dining-Restaurant, wo die Leute Spaß haben und lachen und sich unterhalten, wo manchmal auch ein richtig hoher Geräuschpegel ist, aber wo es einfach überhaupt nicht steif zugeht. Das ist ja immer noch eine Angst, die viele Menschen merkwürdigerweise empfinden, wenn es um gehobene Küche geht. Und das ist, glaube ich, die Gastronomie der Zukunft. Also sehr hochwertige Produkte, tolles Handwerk, Kreativität in der Küche, aber eben in Verbindung mit einem eher entspannten Ambiente.
Ja, ich denke, das ist auch was sich wirklich geändert hat, ist, dass die Atmosphäre einfach so wahnsinnig an Wichtigkeit dazu gewonnen hat. Und als Tim und ich uns damals selbstständig gemacht haben mit dem Restaurant Tim Raue, da war das ja auch für uns wirklich so eins der großen Themen, weil ich habe ja schon immer im Service auch davor schon dafür gekämpft, dass man diese gewisse Steifheit, die man vielleicht auch so ein bisschen aus Frankreich, das war ja immer das große Vorbild im Service, mit der Hand hinterm Rücken und der Hansa-Werte dazu. Und es gibt immer noch so diesen kleinen internen Witz bei uns im Service. Wenn meine Mitarbeiter mich schocken oder ärgern wollen, dann bauen sie große Artischocken aus Servietten und packen sie unter Wein- oder Champagnerkühler. Dann müssen sie da... Das ist wie so ein Triggerpunkt für mich. Da, das will ich nicht. Das hat für mich, das ist für mich so ein Inbegriff von, also Dingen, die kein Mensch braucht und was alles so wirklich ein bisschen sehr steif macht. Und ich denke, das sollte immer eine gute Balance haben. Und ich finde das auch ganz verrückt, dass viele heutzutage noch die Qualität eines Restaurants daran bemessen, ob eine Tischdecke drauf liegt oder nicht.
Ja.
Ich weiß
nicht,
ob dir das auch schon mal passiert ist, aber wenn mal irgendjemand, ein Bekannter, dann sagt, na guck mal, der Italiener, der hat ja Tischdecken auf den Tischen. Das muss ja gut sein. Also was sich eigentlich dahin entwickelt hat, dass man sagt, dass Tischkultur eine andere Wertigkeit bekommen hat, insofern, dass es wirklich passt zum Essen. Mit dem Ambiente zusammen, ob das jetzt Silberbesteck ist oder keins, es muss ja einfach zum Konzept auch passen. Und wir haben ja auch zum Beispiel diese Tischläufer und keine richtigen Tischdecken und andere haben, weiß ich nicht was, wunderschöne Sets wahrscheinlich. Und das hat ja nichts mit der Qualität des Essens oder mit
überhaupt
der Atmosphäre
nicht
zu tun.
Überhaupt nicht.
Und ich wüsste gerne, dass bei den Menschen dieses aus dem Kopf rausgeht, dass die Qualität eines Restaurants darin abzusehen ist, ob da eine Tischdecke drauf liegt. Das würde ich gerne einfach mal sagen. Aber davon abgesehen, mir war das so super wichtig immer, dass die Gäste wissen, dass wenn sie zu uns kommen, einfach diese, dass es bei uns keine Attitüden gibt.
Ja.
Und dass auch die Kellner nicht irgendwie feiner sind als die Gäste, sondern dass es wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe ist. Also, dass uns wirklich interessiert, wenn sie reinkommen, dass sie unsere Gäste sind, dass sie mit uns den Abend verbringen. Und
dass man sich wohlfühlt.
Genau,
gemeinsam.
Das ist sich genau. Mhm. Und dass es sowohl die Gäste sich wohlfühlen, aber auch die Mitarbeiter.
Genau.
Und dass sie sich auch von den Gästen willkommen fühlen. Also, es ist so miteinander, finde ich, was dann am Schluss dieses auch ausmacht. Und dann steigt auch manchmal wirklich der Kommunikationspegel, weil alle so viel Spaß haben. Mich freut das vor allen Dingen mittags. Ich kann immer nur empfehlen, wer noch nicht bei uns essen war, der sollte auf jeden Fall das allererste Mal erstmal mittags kommen, weil wir haben einen schönen Lunch. Und dann ist es einfach auch das so quirlig angenehm, so unbeschwert. Dieses, man kommt rein, man hat einen wunderschönen, unbeschwerten Mittag, und man geht raus und denkt sich, ja, das war so ein kleiner Kurzurlaub, ohne dass ich jetzt irgendwas sein muss, was ich nicht bin. Und ich bin einfach da, ich bin Hunger und Durst mit und kann mich in die Hände da geben. Und die Mitarbeiter haben Spaß und es überträgt sich auf die Gäste. Und ich denke, das funktioniert in 95% aller Fälle sehr, sehr gut.
Ja, absolut.
Und das war immer unsere Intention.
Ja. Ja, das ist ja auch so ein Klischee, das allerdings auch in den Köpfen vieler Gastronomen ganz lange festsaß, jetzt mal aus Sicht der Restaurantführer, dass da immer die Meinung verbreitet war, dass man, also das hat man ganz oft gehört früher, ja, um einen Stern zu erkochen oder zwei oder drei, da braucht man ja dies und das und muss viel Geld in die Ausstattung investieren und braucht dieses und jenes Besteck und Porzellan und weiß nicht was. Und das würde ich gerne an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, dass da nichts und zwar gar nichts dran ist, weil alle seriösen, professionellen Restaurantführer die beurteilen nicht das Ambiente, sondern die Note gilt immer nur der Küche und dem, was auf dem Teller ist. Also das hat der Michelin auch immer so propagiert. Das haben wir beim Gumio auch immer so gehalten. Das ist auch beim Feinschmecker so und bei anderen Führern. Jetzt gibt es natürlich viele auch selbsternannte Kritiker im Netz, die sich natürlich nicht an irgendwelche professionellen Standards gebunden fühlen und wo das sicher zum Teil wesentlich subjektiver zugeht, aber also in der professionellen Restaurantkritik spielt das eigentlich keine Rolle, sondern da geht's wirklich nur um die reine Küchenleistung.
Das finde ich aber gut, dass du das nochmal sagst, weil es sind ganz viele, die das wirklich denken.
Genau.
Und wenn ich das im Gespräch manchmal so sage, und das hat ja, aber unsere Benotung hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt Silberbesteck auf dem Teller haben oder nicht. Ich kannte mal ein Restaurant in Hongkong? Da waren wir mal essen und es hat dann irgendwie ein Jahr später einen Stern bekommen. Da haben wir auf Plastikstühlen Außenbestuhlung drinnen gesessen und vor unserer Nase hing der größte Fernseher, den ich bis dato gesehen hatte und wir haben mit Plastikbesteck gegessen.
Ja.
Und
ja.
Die haben trotzdem einen Stern bekommen und das ist so dieses typische Beispiel dafür, es geht um das, was auf den Teller kommt und den Geschmack und das genau das wird bewertet und nichts anderes. Mhm. Aber ich kenne das auch, dass so gerade so italienische Gastronomen auch mal gesagt haben, ja, und da müssen wir jetzt, weiß ich nicht, was Marmor in den Toiletten haben. Ja. Und dann denke ich mir immer so, Leute,
alles Quatsch.
Was läuft denn bei euch falsch? Nein, brauchen wir alles nicht.
Ja, oder vielleicht manchmal auch eine Rechtfertigung vor sich selbst dafür, dass man vielleicht nicht die Wertung erreicht hat, die man gerne hätte. Und dann sucht man eben Gründe, die möglichst wenig mit einem selbst zu tun haben, um das zu erklären. Aber de facto ist es eben nicht so.
Ah, ja. Aber das finde ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast.
Mhm.
Weil das ist schon etwas, was wirklich so weit verbreitet ist, dass es schön ist, dass wir da nochmal mit aufräumen konnten mit dem Thema.
Ja.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, Empfehlungen. Du gehst ja nicht immer nur als Testerin essen, sondern gehst ja auch wahrscheinlich auch mal privat essen. Also geht das überhaupt eigentlich, dieses, oder ist das auch so in dir, dass du das nicht abschalten kannst und eigentlich auch immer sehr aufmerksam in jeder Situation bist?
Ja, das ist so eine Frage, die kommt sehr oft. Ich muss sagen, ich empfinde das eigentlich gar nicht als Belastung, dass ich beim Essen gehen jetzt eben immer sehr aufmerksam bin. Also um auf die Frage zu antworten, ich glaube, nicht, dass ich noch einfach so in ein Restaurant gehen kann und alle meine professionellen Instinkte einfach abschalten kann. Manchmal schon, aber sobald eben irgendwas vielleicht nicht funktioniert oder mir irgendwas auffällt, dann ist das gleich wieder da. Und ich empfinde das aber eigentlich auch nicht als Belastung, sondern eher als Bereicherung, weil du natürlich, also durch die vielen Jahre beim Gumiho, durch diese 13 Jahre waren das insgesamt als Testerin und dann als Chefredakteurin, wo ich ja auch noch sehr viel selbst getestet habe. Und du schärfst deine Instinkte einfach unheimlich und du entwickelst einfach auch so ein inneres Referenzsystem und das ist dann auch nicht anstrengend, sondern das ist einfach, das ist sowas, was im Hintergrund immer mitläuft und aber auch dazu führt, dass ich einfach viel, viel bewusster esse heute als früher und das finde ich eigentlich eher schön als belastend.
Ja, also mir geht es ja ähnlich. Ich bin ja jemand, der sehr total gerne beobachtet. Mhm. Und deswegen bin ich ja auch in dem, was ich so tue, sehr erfolgreich, weil ich das eben übertragen kann auf meine Mitarbeiter und sie daraufhin schulen kann. Mhm. Und ich sehe wahnsinnig viel, auch was andere Menschen gar nicht sehen. Mhm. Und ich habe leider Gottes, und das ist manchmal, muss ich sagen, schon anstrengend, ein sehr ganz feines Gespür für so zwischenmenschliche Erschwingungen, die gar nicht ausgesprochen sind. Und das ist, wenn ich selber essen gehe und zum Beispiel jetzt am Nebentisch, was nicht so läuft, wie es laufen sollte, und ich das beobachte und das spüre, dann geht mir das manchmal schon ein bisschen nahe, weil mich ja dann eigentlich die Probleme dieses Tisches auf einmal irgendwie mit reinbringen, weil mich belastet das dann im Moment, dass das einfach, dass es nicht so läuft an dem Tisch, sowohl für den Gastronomen als auch für den Gast. Und da nehme ich leider viel zu sehr emotional dran teil. Also ich wünschte, das könnte ich manchmal abstellen. Aber ansonsten bin ich auch so, dass ich sage, es ist eigentlich toll, dass man so intensiv alles mitbekommen kann.
Ja, und dass man einfach so viele Antennen entwickelt hat, in den unterschiedlichen Bereichen rund ums Essen gehen. Und da hast du jetzt wahrscheinlich auch gerade eine Situation angesprochen, die ja eigentlich auch ganz, ganz spannend zu besprechen ist, nämlich die Thematik, dass man, wenn man beruflich essen geht, ja auch oft alleine essen geht. Und das ist ja, also das ist zum Beispiel etwas, was natürlich als Frau immer noch in unserem Kulturkreis so ein bisschen, ja, es ist natürlich jetzt auch viel besser geworden, aber ich kann mich noch gut erinnern, oder es gibt einfach Situationen, wenn man alleine in einer Stadt ist und man geht in ein bestimmtes Restaurant, durchaus gehobener Art, dass es eben manchmal so ein bisschen merkwürdig angesehen wurde. Aber ich finde, es gibt für und wider für beides. Natürlich gehe ich sehr, sehr gerne auch mit Kollegen oder mit meinem Mann oder unserer Tochter essen. Ich gehe vor allem gerne mit Menschen essen, mit denen man auch über das Essen sprechen kann, muss ich sagen. Aber ja, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann bin ich eben auch oft alleine essen, gerade auch im Ausland oder in Asien. Das ist zu meinen Lieblings- oder eigentlich meine absolute kulinarische Lieblingsweltregion ist. Und dann ist das eben, ja, dann ist es eben oft so, dass man alleine da an einem Tisch sitzt und manchmal auch die Einzige ist. Meistens ist man abends die Einzige, die eben da alleine sitzt. Und das hat aber durchaus eben auch seine Vorteile. Also man ist zum Beispiel viel, viel aufmerksamer, was eben das angeht, was auf dem Teller liegt. Also man setzt sich natürlich viel intensiver mit dem Gebotenen auseinander, wenn man nicht durch Tischgespräche abgelenkt ist. Und ich finde, man, wie du eben gerade auch schon geschildert hast, man beobachtet natürlich viel mehr auch im Restaurant, was passiert an den anderen Tischen, wie verhält sich der Service, wie geht er mit den Gästen um, was wird an den anderen Tischen bestellt. Also man registriert viel mehr und die Rundum-Erfahrung ist wahrscheinlich auf eine Art auch intensiver, was
definitiv
jetzt die rein gastronomische Erfahrung angeht, wenn man alleine essen
das
geht.
Das stimmt,
insofern,
ja.
Hat das durchaus auch Vorteile.
Ja, ich fand das am Anfang auch ein bisschen schwierig. Aber ich finde es im internationalen Bereich sehr viel einfacher als in Deutschland, als Frau alleine essen zu gehen, weil das ist, glaube ich, international überhaupt gar nicht mehr so was Besonderes. Wenn du das in Deutschland machst, da wirst du schon ein bisschen komisch angeguckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich verreise und dann, ich versuche mir ja immer was zu suchen, also Urlaub und Essen miteinander zu verbinden, ist für mich immer, weil Essen ist für mich auch Urlaub gleichzeitig, aber ich brauche trotzdem immer ein bisschen Sonne und Strand. Und ich habe mir das einfach angewöhnt, dann ein bisschen was zu lesen mit dabei zu haben, entweder mein iPad oder ein schönes Buch. Ich bin tatsächlich noch so traditionell, dass ich es mag, einfach mal ein richtiges Buch aus Blättern in der Hand zu halten. Dann komme ich mir immer schon sehr, sehr besonders vor. Aber ich mag das. Und dann dieses, was du eben auch schon gesagt hast, man nimmt das um sich herum ganz anders wahr und auch eben das Essen. Das ist eine ganz andere Art von Genuss.
Ja.
Also natürlich finde ich das auch schön, in einem Gespräch zu sein und das mich auszutauschen.
Das hat auch Vorteile, weil
absolut
man natürlich durch den Austausch auch manchmal auf Dinge kommt, die einem selbst vielleicht gar nicht so aufgefallen sind.
Das stimmt. Also, aber es ist auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall jedem mal empfehlen, alleine essen zu gehen. Es ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert essen geht. Man muss natürlich sich mit sich selber wohlfühlen und das ist beim ersten Mal, ist, glaube ich, das Schwierigste und danach geht das eigentlich von selber. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt so von internationalen Reisen reden, du hast ja wirklich schon die ganze Welt bereist. Gibt es denn so etwas, so einen Restaurantbesuch oder von mir auch gerne auch mehrere, wo du sagst, das war so, hat dich so überrascht, dich so mitgenommen, da kannst du dich heute noch dran erinnern? Gibt es so diesen Moment, wo du sagst, deswegen mache ich das und das macht mich einfach glücklich?
Ja, also da gibt's eigentlich viele Erinnerungen, viele schöne Erinnerungen. Ich werde auch oft gefragt, ob ich ein Lieblingsrestaurant habe. Da kann ich aber meistens nicht wirklich eine Antwort drauf geben, weil das ändert sich immer wieder und es gibt einfach ständig irgendwo ein spannendes neues Restaurant, das man entdecken möchte oder wo man gerade war und das dann eben vielleicht mal kurzzeitig das aktuelle Lieblingsrestaurant ist. Aber also ich glaube, eine Erinnerung, die wahrscheinlich für jeden immer sehr eindrucksvoll ist, ist der erste Besuch in einem Drei-Sterne-Restaurant. Das ist einfach ein großes Erlebnis und das war bei mir à la Ducasse in Paris, damals noch das alte Restaurant in der Avenue Raymond Poincaré. Das war in den 90er Jahren. Und ich weiß noch ein Gericht ganz genau, das war ein Risotto mit Innereien vom Huhn und Hahnenkämmen. Und das war das erste Mal, dass ich Hahnenkämme gegessen habe und ich fand das so grandios, ich war so begeistert. Also das hat mich wirklich so über den ganzen Tag getragen, diese Erfahrung. Und andere, also sehr, sehr spannende Erfahrungen sind natürlich immer in Asien, weil das einfach dann auch ein anderer Kulturkreis ist und man da auch in eine ganz andere Lebenswelt ja reinkommt. Und ganz besonders spannend ist natürlich Japan, weil es ein so, weil es erstens eine Jahrtausende alte kulinarische Tradition ist und weil es auch so anders ist und so eigene Riten und Traditionen und Aromen hat, dass wir da oft nur so am Rande überhaupt teilnehmen können. Aber ich erinnere mich an ein Erlebnis in Tokio, das war zu der Zeit, als man in Tokio noch sich als westlicher Besucher wirklich fremd gefühlt hat, weil zum Beispiel damals bei meinem ersten Besuch, da gab es in der U-Bahn noch keine englischen Ausschilderungen. Da war also alles nur auf Japanisch. Und Es ist auch in Japan dann so, auch in Tokio, dass eben sehr, sehr wenig Menschen Englisch sprechen. Also man kann schlecht einfach auf der Straße mal fragen, wo geht's hier zum Restaurant XY? Sondern man muss das wirklich vorher vorbereiten und sich das auf dem Stadtplan und vom Concierge genaue Wegbeschreibungen geben lassen. Und ich habe dann mit viel Mühe und Not das Restaurant gefunden. Mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber das ist, damals hatte es 2 Sterne, inzwischen hat es 3 Sterne und das ist ein Kaiseki-Restaurant. Mhm. Das heißt also die traditionelle japanische, eigentlich Spitzenküche. Das sind immer sehr sehr jahreszeitlich orientierte Menüs, die auch so einen ganz bestimmten Ablauf haben. Und ich war da auch natürlich alleine unterwegs und wurde dann also in diesem Restaurant, das sehr, sehr formell und traditionell japanisch war. Da gab es keinen, wie oft in Japan, gab es eben keinen gemeinsamen Speiseraum, sondern das sind normalerweise eben, geht man dort immer zu mehreren oder in Gruppen essen und jede Gruppe hat dann sozusagen ihren eigenen Dining Room. Mhm. Und da ich nun mal alleine war, hatte ich meinen eigenen Dining Room.
Wow.
Und man sitzt dann da eben auf dem Boden und in einem sehr, sehr puristischen, sehr ästhetischen Raum, aber man sitzt eben in so einem großen Raum ganz alleine und kommt sich schon etwas seltsam vor.
Das glaube ich.
Und dann begann eben das Menü und die Servicekräfte, die kamen auch immer auf den Knien hereingerutscht, um die Speisen zu bringen. Das war so ein Holzboden und das ist eben alles eine Situation, die ist schon sehr, sehr fremd und sehr spannend. Und irgendwann kam dann auch der Eigentümer des Restaurants, also der wusste, dass ich Journalistin bin. Ich hatte mich da auch angemeldet. Und der kam dann, um sich mit mir zu unterhalten und kam also auch auf den Knien da reingerofft, was für uns ja auch immer so ein etwas lustiges Bild ist. So ein Herr im Anzug. Und seine Tochter, die in Amerika studiert hatte, also er sprach natürlich kein Wort Englisch, aber seine Tochter hat dann so ein bisschen die Dolmetscherin gespielt und wir haben uns dann unterhalten und das war ein ganz reizender Herr und es war einfach, also alles in allem, auch mit den ganz vielen fremden und neuen Aromen und Aromenkombinationen, das war so ein tolles Erlebnis.
Wahnsinn. Also das ist, ja, sowas bleibt einem ja auch wirklich fürs ganze Leben dann in Erinnerung. Solche sind so die besonderen Momente.
Ja, das ist eben auch das, was so schön ist am Essen gehen, dass man eigentlich über so ein Restaurant so ein ganzes Land erkunden und erfahren kann. Also ich glaube, überhaupt Essen gehen oder Märkte besuchen ist eine der besten Arten, ein fremdes Land kennenzulernen. Für mich jedenfalls.
Ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich finde, du hast uns einen ganz, ganz, ganz tollen Einblick gegeben in deine journalistische Welt. Und ich habe ganz viel Spaß gehabt und viel gelernt. Und ich fand es wahnsinnig sehr spannend. Ich glaube, wir könnten über so eine Geschichte jetzt auch noch ewig sprechen.
Ja,
ich glaube, da haben wir beide auch ein bisschen was dazu zu beizusteuern. Mhm. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute erstmal. Es war mir eine große Freude, dass du heute zu Besuch warst.
Dankeschön
und ich,
für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich komme demnächst mal in München vorbei. Ne? Meine nächste Reise geht vielleicht nach München, dann hören wir vielleicht von da einen Podcast.
Gute Idee, dann gehen wir zusammen essen.
Oh, sehr gerne. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und ich freue mich auch, wenn ihr dazu Kommentare habt und vielleicht auch Vorschläge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.